Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Kulturthema des Tages ist, wie könnte es anders sein, der neue Kulturstaatsminister. Konsequent erzkonservativ sei der, meint Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Ideologisch ganz sicher die Antithese zu Claudia Roth. Es stehe zu befürchten, dass bei allem Desinteresse für die Kultur, das Friedrich Merz bislang gezeigt hat, er mit der Wahl von Wolfram Weimer gezielt vorgegangen ist. Und er sich eine kulturpolitische Erneuerung verspricht, bei der Familie, Religion, Heimat und Nation weit oben auf der Agenda stehen und Vielfalt und interkulturelle Belange eher unten. Bartels erinnert, wie Weimar in den Nullerjahren in Cicero über die Multikulti-Lüge geschrieben hat. Da fielen Begriffe wie Nationalinstinkte und kulturelle Selbstvernichtung. Die Abgrenzung zu Rechtspopulisten, bemerkt Gerrit Bartels gelegentlich, wirke beflissen obligat. Die Süddeutsche hat im Blick, dass Merz und Weimar am Tegernsee Nachbarn sind. Und nicht nur das, sie spielen dort zusammen Golf, haben am gleichen Tag Geburtstag und sind beide 1,98 Meter groß. Bei so viel Seelenverwandtschaft, resümiert Hans-Jürgen Jakobs, ist es bei aller Überraschung andererseits auch wieder logisch, dass der Fastkanzler am Montag eine Personalie bestätigte, über die die Süddeutsche Zeitung am Sonntag exklusiv berichtet hatte. Stolz sind sie auch bei der Welt, weil, Zitat, ein ehemaliger leitender Angestellter des Hauses Axel Springer einen gehobenen Posten in der deutschen Kulturpolitik übernimmt. Die Berufung des ehemaligen Weltchefredakteurs sei, beobachten Matthias Heine und Christian Mayer, für manche Beobachter offenbar ein Schock. Dass Weimars Vernetzung mit dem Kulturbetrieb weniger eng sei als die mit der Medienbranche, geben sie zu. Das könne allerdings kein Grund sein, ihn nun als kulturfernen Elefanten im Porzellanladen zu imaginieren. Der Sohn eines Religions- und Deutschlehrers, heißt es in der Welt, sei gebildet in einem Maße, das in der deutschen Politik heute selten geworden ist. Das sieht Jürgen Kaube offenbar nicht ganz so. Er erinnert in der FAZ in einer Weise an Weimars Buch »Das konservative Manifest«, die sein Kollege in der Süddeutschen als wütenden Totalverriss bezeichnet, der erkläre, warum der Kollege als Kulturstaatsminister der falsche Mann am falschen Platz sei. Während übrigens Gerrit Bartels im Tagesspiegel meint, Weimar schon jetzt als Fehlbesetzung zu bezeichnen, wäre verfrüht. Lesenswert und aufschlussreich sind Kaubes Zeilenkommentare allemal. Weimar ein Interesse an irgendeiner Kunst oder Geist zu unterstellen, bezeichnet Kaube als spekulativ. Im feuilletonistischen Plural des Majestates fasst er zusammen, wir fürchten uns jetzt schon etwas davor, was er im Amt alles zum Besten geben wird. Gewiss, Wolfram Weimar macht nicht den Eindruck, ein Bewusstsein von den intellektuellen Laubsägearbeiten zu haben, die er in seinem konservativen Manifest vorgelegt hat. Gelesen haben wir es, weil vermutet wird, sein Konservativismus habe für ihn gesprochen. Sollte das zutreffen, wäre es ein Indiz für den erbarmungswürdigen Zustand dessen, was unter diesem Titel offensiv feilgeboten wird. Übrigens, nicht nur hierzulande bewegt der Dreiklang Kulturpolitik konservativ die Gemüter. Frauke Steffens berichtet für die FAZ aus New York, dass der dortige Kulturbetrieb vergleichsweise leise auf die Zumutungen der Trump-Regierung reagiert. Am Ende beschreibt sie eine Szene auf einer New Yorker Bühne. George Clooney allein im Scheinwerferlicht. Hinter ihm die amerikanische Geschichte im Schnelldurchlauf. McCarthy verschwindet, John F. Kennedy wird umjubelt und dann erschossen. Studenten niedergeknüppelt beim Protest gegen den Vietnamkrieg. Bush, Obama, plötzlich kniet der Polizist Derek Chauvin auf dem Hals von George Floyd, zweifelt Trump Wahlergebnisse an, triumphiert und dann reißt Elon Musk den Arm zum Hitlergruß hoch. Schnitt, Ende, Stille. Wie es mit unserer Geschichte weitergeht, haben wir in der Hand, sagt Clooney. Und was passiert, wenn Macht ohne Kontrolle ausgeübt wird, wissen wir schon. Applaus. Doch das sei gar nicht mehr die Frage. Die Frage, liebe Leute, ist, was ihr zu tun bereit seid. Die Pause, die ihr danach lässt, schreibt Frauke Steffen, ist lang und unangenehm. Good night and good luck. Das Schlusswort klingt lakonisch.